Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Simon Strauß, Theaterredakteur der FAZ und an diesem Abend ebenfalls zu Gast in der Deutschlandfunk-Lesezeit. Er bringt seine neue bei Klett-Cotta erschienene Novelle zu zweit mit. Auch frisch ist das Corona-Tagebuch des Tokotronic-Sängers Dirk von Lozo, der über Monate der Langeweile geschrieben hat. Und zu Beginn schauen wir auf den neuen, heute erscheinenden Roman Melody von Martin Suter. Eine Woche vor seinem 75. Geburtstag beschenkt der Schweizer Bestsellerautor seine Fangemeinde. Im tragischen Liebesroman Melody erzählt Suter von dem in Zürcher Polit- und Wirtschaftskreisen äußerst einflussreichen Dr. Stotz. Die Ärzte geben ihm noch ein Jahr. Dr. Stotz will mit allem ins Reine kommen, vor allem mit seiner Erinnerung an seine große Liebe. Mehr weiß Christoph Formweg.
Romane, die in der High Society spielen, haben für viele Leserinnen und Leser Suchtpotenzial. Das weiß auch der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter. Sein dialogreicher Page-Turner Melody kreist um Nächte in Luxushotels, schnelle Autos, große Liebe, Machtgier und Erbschaftsangelegenheiten. Spannung ist garantiert, denn als erfahrener Roman-, Drehbuch- und Krimi-Autor kennt sich Martin Suter mit dem Einfädeln dramatischer und doppelbödiger Plots bestens aus. Ein alter, todkranker, vielfacher Millionär steht im Mittelpunkt. Dr. Peter Stotz, der in der Schweizer Politik und Wirtschaft auf höchstem Niveau mitgemischt hat. Da ist es nachvollziehbar, dass er sich einen Nachlassbereiniger ins Haus holt, den 34-jährigen arbeitslosen Juristen Tom. Beim ersten alkoholbeseelten Kamingespräch sagt Dr. Stotz zu seinem neuen Mitarbeiter:
Das erste Geheimnis, das ich Ihnen verraten muss, ich bin kein sehr ordentlicher Mensch. Es ist Ihre Aufgabe, mich posthum als ordnungsliebend erscheinen zu lassen. Das zweite Geheimnis über mich, ich bin kein uneitler Mensch. Ich habe mein ganzes Leben versucht, der Welt ein bestimmtes Bild von mir zu vermitteln. Ihre Aufgabe besteht darin, dieses auch für die Nachwelt zu bewahren. Das dritte Geheimnis ist für Sie bereits keines mehr. Ich bin ein geschwätziger alter Mann.
Für seinen gut dotierten, unkündbaren Einjahresvertrag mit Wohnung im Haus und Schweigepflicht muss Tom das Lebenswerk des Dr. Stotz beschönigen. Da scheint mit italienischer Luxusköchin und Diener im Haus eine Leichtigkeit. Doch eine Gelegenheitsliebe warnt den noch naiven Tom.
Weißt du, dass es in der Businesswelt den Fachausdruck Stotzen gibt? Das bedeutet aus dem Hintergrund Einfluss nehmen, um etwas in deinem Sinn zu beeinflussen. Peter Stotz war der diskrete Königsmacher seiner Partei. Nicht nur seiner, behaupten manche. In der Politik war er immer der Mann, an dem man nicht vorbeikam. In der Wirtschaft genauso.
Doch mit jedem Tag geht es weniger um die Geschäftsbelege von früher. Denn Dr. Stotz will seinem neuen Mitarbeiter immer mehr von seiner großen Liebe zu Melody erzählen, einer aus Marokko stammenden Buchhändlerin. Die Episoden ihrer Geschichte sind von Martin Suter als Parallelroman angelegt. Davon lässt sich Tom bannen und wartet auf die Fortsetzungen. Doch ein Happy End gibt es nicht, denn kurz vor der seinerzeit geplanten Hochzeit verschwand die Marokkanerin spurlos. Lange vermutete Dr. Stotz einen Ehrenmord ihres Bruders, da sie bereits verlobt war. Jeder Spur folgte er bis nach Marrakesch und Singapur. Zu Tom sagt er:
Seltsam, wie viel ich dir von mir preisgebe. Das kann nicht nur daran liegen, dass du ans Anwaltsgeheimnis gebunden bist. Es muss einen tieferen Grund haben. Vielleicht Vertrauen? Und das? Woher kommt Vertrauen? Ich glaube von Sympathie. Ja, das muss es sein. Ich mag dich einfach. Du bist so anders als ich. Verspielter, nicht so ehrgeizig. So, wie ich es verpasst habe zu sein. So, wie ich es gerne gewesen wäre.
Die Erzählung vom Scheitern der Suche nach Melody endet mit dem Tod der grauen Schweizer Eminenz Dr. Stotz und ihrem feierlichen Begräbnis. Doch wäre Martin Suter nicht Martin Suter, wenn er seinen Roman nicht noch einmal durchstarten ließe? Der Schlussteil beginnt mit dem Einzug von Laura, der Großnichte von Dr. Stotz. Sie und Tom sind mittlerweile ein Paar. Laura als Alleinerbin, Tom als hochbezahlter Testamentsvollstrecker. Das von Dr. Stotz vorbereitete Happy End scheint perfekt. Wäre da nicht der versoffene Schriftsteller Scheren? Er bezweifelt die Glaubwürdigkeit seines langjährigen Mäzens. Also machen sich die nunmehr neureichen Laura und Tom gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit. Sie wiederholen alle Reisen von Dr. Stotz auf den Spuren seiner großen Liebe. Seine Erzählungen entpuppen sich letztlich als ein perfektes PR-Produkt, eine Mischung aus Halbwahrheiten und Fake. Melody ist ein eingängig und elegant geschriebener, höchst unterhaltsamer, aber auch lehrreicher Roman. Über Dr. Stotz, den großen Manipulator, erfährt man viel über den hemmungslosen Ehrgeiz und die ungebremste Bereitschaft zur verschlagenen Lüge in der High Society. Martin Suter zeigt sich, wie schon in seinem im Bankenmilieu spielenden Roman Monte Cristo, als gekonnter Darsteller der Doppel- und Unmoral. Frei nach dem Motto, nichts ist undenkbar, wenn es um Geld und Macht geht.
Christoph Formweg über Martin Suter, Melody, heute erschienen im Diogenes Verlag Zürich, 332 Seiten, 26 Euro. Ich möchte nichts mehr von männlicher Langeweile in Lockdowns lesen, schrieb gestern die hochdekorierte Kriminalschriftstellerin Simone Buchholz auf Twitter und weiter. Ich habe ein Kind und habe 16 Stunden am Tag durchgearbeitet. Ich wusste nicht mal mehr, was ein Sofa ist. Anlass dieses Einwurfs war ein Ausspruch Dirk von Lozos, Sänger der Band Tokotronic, der in seinem neuen Buch auch vom Ennui der ersten Corona-Monate berichtet. Nach eigener Aussage hatte er oft nur die Kraft, ein Haiku zu schreiben. Während sich die Außenwelt während der Pandemie auf wenige Orte reduzierte, nahm für Dirk von Lozo in allen Fugen und Winkeln seiner Wohnung das Leben auf eine besondere Weise zu. Von den Banalitäten des Alltags bis zu Phantasmagorien ist da oft nur ein kurzer Weg. Guido Graf über ein Tagebuch, ein Arbeitsbuch, über eine Zeit, die alles in Frage gestellt hat.
Sich selbst als einen Dritten zu sehen, heißt das Glücksversprechen, dem Dirk von Lozo nach einem langen Corona-Jahr und vielen Zweifeln und Verzweiflungen auf die Spur kommt. Der Theaterregisseur und Autor René Polisch gibt dem Sänger und Songwriter der deutschsprachigen Band Tokotronic einen entscheidenden Hinweis.
Du bist erst dann zufrieden, wenn es in deiner Wahrnehmung nicht mehr du bist, der da singt, sondern ein Dritter.
Unzufrieden kann man Dirk von Lozo in diesem Pandemietagebuch nicht unbedingt nennen. Verunsichert, etwa wegen der immer wieder verschobenen Veröffentlichung des jüngsten Tokotronic-Albums Nie wieder Krieg. Oder geplagt von Rückenschmerzen, Angst vor der Zukunft, ganz allgemein und sehr spezifisch. Der mittelalte Mann, der spürt, wie instabil die Existenz, wie fragil der eigene Körper ist, privilegiert, doch alles andere als abgesichert. Auf sich zurückgeworfen in der pandemischen Einsamkeit, manchmal Zweisamkeit, scheint er mit der Lektüre Georges Perecs an der Hand in sich einen Raum zu finden, der zu nichts nützt und auf nichts verweist. Darin, wie es in einem Song des letzten Albums und auch hier gegen Ende des Buches heißt, zu sehen, wie ein Mann zerfällt.
Ich habe geträumt, ich wäre ein Schriftsteller und hätte mir unter der Dusche im Badezimmer meines Elternhauses ein mehrbändiges, verrätseltes Romanwerk ausgedacht und mir dieses auch gleich selbst erzählt. Nebenan am Waschbecken stand meine Mutter, lackierte sich die Nägel und kommentierte objektiv und sachkundig, aber durchaus kritisch.
Am 21. März 2020, seinem 49. Geburtstag, hat Lozo sein Tagebuch begonnen. Das war der Tag vor dem ersten großen Lockdown. Die Notizen erstrecken sich über genau ein Jahr bis zu seinem 50. Geburtstag. Manchmal handelt es sich auch um ein Arbeitsbuch, ein Gedankenbuch, und dann entwickelt sich im Laufe der Zeit sprunghaft in Skizzen auch noch eine Erzählung von einem freundlichen Dämon, genannt das Bärchen, die bereits am 31. Dezember 2020 an ihr Ende kommt. Lozos Freundin und auch das Bärchen liegen gleich zu Beginn mit im Bett und dürfen nicht geweckt werden. Nach einer Weile wird der Kuscheldämon zum Alter Ego und begibt sich wie der Tagebuchschreiber und seine Freundin in der Märkischen Schweiz auf Wanderschaft. Das Bärchen macht Station an einer eigenartig verwunschenen Autobahnraststätte, ähnlich wie es Lozos Vorbild, der argentinische Schriftsteller Julio Cortázar, in seinem legendären Raststättenroman Die Autonauten auf der Kosmobahn vorgemacht hat. Auch hier kommt etwas an ein Ende, nicht nur für das Plüschtier.
Heute war der letzte Tag des alten Jahres. Im Morgengrauen würde die Metamorphose beginnen. Jetzt, wo das Zeitalter der Menschenkinder zu Ende ging, würde das Bärchen sich in eines von ihnen verwandeln. Es war sich dessen ganz sicher und wartete einfach ab. Dabei fielen ihm die Augen zu. Von der Nasenspitze breitete sich eine Eiseskälte in ihm aus, kroch über Nacken und Schultern und erreichte schließlich sein Herz. Das Bärchen sackte in sich zusammen. Zuletzt blieb nur eine pelzige Hülle zurück.
Ein Bild von einem Mann. Seine Silhouette ist es eigentlich, die zerfällt. Lozo fühlt sich von dem Titel eines Buches der französischen Autorin Pauline Armange getroffen, das er zufällig in einer Auslage sieht. Ich hasse Männer, um sich kurz darauf in einem Schaufenster gespiegelt zu sehen.
Nach vorne gebeugt, mit Einkaufstasche, prismatisch zerborsten wie der Eiffelturm bei Delaunay. Einer von euch.
Dieser Zerfall beschäftigt Lozo schon länger. Mein Ruin ist mein Bereich, singt er bereits 2007, denn ich bin einer unter euch. Das ist nach dem Zusammenbruch, was bleibt. Lozo sitzt immer wieder im Auto, steht im Stau, beobachtet die anderen, beobachtet sich in diesem ebenso melancholischen wie zärtlichen Buch selbst wie einen Dritten.
Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen, genau jetzt, in dieser Sekunde. Neben mir auf dem Beifahrersitz spielt das Telefon die Songs ab. Meine Stimme klingt dünn und verzerrt. Ist das ein Androide, der da singt? Alles ist leer. Nur Silhouetten huschen umher. Sie blicken heimlich auf die Welt und sehen, wie ein Mann zerfällt.
Guido Graf über Dirk von Lozo, Ich tauche auf. Kiepenheuer und Witsch, Köln, 232 Seiten, 22 Euro. Auch als Hörbuch bei Argon, dort in der Länge von 4 Stunden und 29 Minuten. Simon Strauß hat seit seinem Debüt 7 Nächte eine erstaunliche literarische Karriere verwirklicht und das neben seiner Arbeit als Theaterredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist Mitbegründer der Gruppe Arbeit an Europa, er promovierte 2017 an der Humboldt-Universität in Berlin und seine journalistischen Arbeiten werden landauf, landab breit diskutiert, denn Theaterkritik bedeutet für ihn offensichtlich auch Theaterpolitik. Er denkt die aktuellen Inszenierungen weiter, kritisiert mit voller Emphase, er mischt sich ein und gibt Anstöße, die auf fruchtbaren Boden fallen. So war er 2020 Herausgeber des vielbeachteten Bandes Spielplanänderung, 30 Stücke, die das Theater heute braucht. Nun ist die Novelle Zu zweit erschienen, aus der Simon Strauß heute ab 20.30 Uhr in der Deutschlandfunk Lesezeit vortragen wird. Wir sind verbunden via Köln-Berlin, Simon Strauß. Sie kennen sich mit klassischen Formen aus und so haben Sie für Ihr neues Buch eine ebenfalls klassische Form auf mustergültige Weise angewandt, die Form der Novelle, in der stets eine unerhörte Begebenheit im Zentrum des Geschehens steht. Und diese unerhörte Begebenheit ist in Ihrer Novelle eine Flut. Wir erinnern uns möglicherweise an die verheerenden Bilder überschwemmter Gebiete im Jahr 2021. In welcher Weise haben Sie diese Bilder in Vorbereitung Ihrer Novelle gesehen, sich nochmal angeschaut? Wie haben diese Bilder Sie beeinflusst?
Ja, das ist ganz interessant, weil ich angefangen habe, mit dem Buch zu schreiben 2020, also noch ein Jahr davor, soll ich sagen. Und die Bilder brachen so in mein Schreiben hinein. Dieses Buch basiert auf Träumen, auf apokalyptischen, sehr mich erschütternden Bildern, die ich da träumte. Und daraus ergab sich eben dieser Erzählstrom, der eben ja auch in diesem Fluss dann sich irgendwie festhielt. Aber eben die Bilder aus dem Ahrtal haben mich in einer ganz seltsamen Weise natürlich nochmal bestärkt darin, ja, dass das Plötzliche, das völlig Unerwartete, das Reißende einsetzen kann, auch in der Wirklichkeit, ja, obwohl die Novelle ja nun wirklich nicht wirklich sein will, hat sie durch diese Bilder dann eine Bestätigung in unserer Umwelt bekommen und auf tragisch und furchtbare Weise natürlich ja die Gefährlichkeit, die Zufälligkeit unseres Alltags eigentlich nochmal vor Augen geführt.
Die reißende Flut kommt und man denkt selbstverständlich sofort auch an die biblische Flut, zumal so etwas Ähnliches wie eine Arche während ihrer Geschichte bedeutsam wird. Diese Flut ist, wir haben es gerade gesagt, eine unerhörte Begebenheit und sie hat als Metapher oder Allegorie eine lange literarische Geschichte von der Flut des Utnapishtim im babylonischen Gilgamesch-Epos bis zum berühmt gewordenen Deichbruch in Theodor Storms Schimmelreiter. An welchen philosophischen oder gesellschaftsgeschichtlichen Bedeutungskosmos haben Sie gedacht, als Sie entschieden, eine Flut ins Zentrum Ihrer Geschichte zu stellen, unabhängig von den Träumen, die dieser Geschichte zugrunde liegen.
Mhm. Wahrscheinlich am ehesten Joseph Conrad, Herz der Finsternis sozusagen. Dieses Wasser, was immer tiefer hineinführt in eine unbekannte Gegend, wo nicht so ganz klar ist, ist es eigentlich Hölle oder Himmel. Und für mich war diese Bedrohung dieser Flut, dieser Überschwemmung, diese Stadt, die da dem Element erliegt, ja, gebeugt wird, die entwickelte sich eigentlich, während ich schrieb. Es gibt verschiedene Fassungen dieser Novelle, aber am Ende war mir dann gar nicht mehr so klar, ob es eigentlich nur der anfängliche Schrecken ist oder ob diese Flut, dieser Fluss, der ja dann im Laufe der Erzählung auch zu etwas Sanfterem und Tragenden wird, nicht auch einfach eben eine Bedeutung hat der Transzendenz, also im wörtlichen Sinne des über die Schwelle Hebens in einen anderen Raum, in eine andere Welt. Ja? Und das finde ich, vielleicht ist es nur meine Lesart, aber ist bei Conrad eben auch angelegt. Ja? Das Düstere, Grausam, Furchtbare ist eben nur die eine Seite dieser Flussmedaille bei ihm. Es gibt auch die andere, die Befreiende, die Archaische, die auf einmal ganz plötzlich etwas vor Augen führende.
Im nächtlichen Chaos dieser Flut treffen ein Teppichhändler und eine Teppichvertreterin aufeinander. Zwei Figuren, so kommt es auch zu ihrem Titel, zu zweit. Bereits ganz am Anfang schreiben sie über die Zweisamkeit, ich zitiere, gar nicht leicht zu erklären, warum zwei zusammenkommen, wie es sein kann, dass am Ende Namen von Zweien auf einem Stein stehen, die am Anfang gar nichts voneinander wussten, Zitat Ende. Bindungen interessieren Sie auch in Deutschlandfunk Kultur, haben Sie Anfang Januar gewisse digitale Mechanismen problematisiert, vom Shitstorms bis zu Cancel-Aufforderungen, die Ihrer Beobachtung nach millionenfach Bindungen zerstören. In welcher Weise ist also Ihre Novelle zu zweit auch ein poetischer Beitrag zu gegenwärtigen Begegnungs- und Inszenierungsüblichkeiten?
Ja, schöne Frage, die ich natürlich selbst immer am schwersten kann man das ja selbst beantworten. Ich habe es jedenfalls nicht beabsichtigt mal in diesem literarischen Versuch, anders vielleicht als bei den zwei vorherigen, habe ich nicht beabsichtigt, irgendwie bestimmte Polemiken oder Provokationen zu machen, was die gegenwärtige Diskurslandschaft angeht. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Im tieferen glaube ich, dass noch viel zu wenig beobachtet ist, dass die soziale Frage, also die Bindungsfrage, die eigentlich politische unserer Zeit ist, ja, also dass wir die Frage ganz naiv eigentlich wieder stellen müssen, wie kommen wir zueinander, wie begegnen wir uns? Was gibt es noch überhaupt für Möglichkeiten, sich ineinander hineinzuversetzen und die alturromantische Sehnsucht des anderen zu empfinden, ja? Wo ist das eigentlich, ja? Und alles, was wir an Technologien in diesem Sektor haben, ist ja dann doch eher, so jedenfalls scheint es uns doch, dazu angelegt, auseinander zu dividieren, das eigene Ich, den Individualismus zu stärken. Und in einer gewissen Weise sind meine beiden Figuren ja auch Teil einer Welt, auch wenn das nicht vorkommt, einer gegenwärtigen Welt. Das ist jetzt ja sozusagen nicht das Mittelalter, in dem das Spiel spielt, in hier und jetzt. Auch wenn ich mit Absicht versucht habe, das Telefon oder das Handy relativ früh in den Fluten versinken zu lassen. Aber es ist natürlich so, dass die Vereinzelung, die sie beide spüren, etwas sehr zu tun hat mit der Zeit, in der ich lebe, wie ich sie wahrnehme, woran ich auch verzweifle, ehrlicherweise. Weil diese Vorstellung, dass man von so vielen doch umgeben ist, dass man in einer Zeit lebt und auch an einem Stück Erde, wo so viel möglich wäre an Begegnung, ja? Und wie wenig machen wir eigentlich daraus? Wie viel kümmern wir uns um uns selbst? Wie viel machen wir Bilder? Aber wie wenig haben wir die innigen Erfahrungen eines Gesprächs, das ja die einzige Möglichkeit für uns ist, um an das Innere eines anderen heranzukommen? Also deswegen glaube ich wirklich, dass das große Wunder, wie es dann doch gelingt, dass Menschen, die sich zufällig in einem Fahrstuhl oder auf einer Party kennenlernen, dann auf einmal 60 Jahre lang verheiratet sind und gegebenenfalls sich auch noch den Todeskuss geben, das finde ich wirklich ein großes Wunder. Vielleicht ist das die anarchistischste Form in unserer Zeit, zusammenzubleiben, trotz allem.
Sagt Simon Strauß über seine Novelle zu zweit, mit der er heute ebenfalls zu Gast ist in der Deutschlandfunk-Lesezeit. Das Gespräch wurde vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und so findet der Büchermarkt nach Martin Suters Melody, Dirk von Lozos Ich tauche auf und nach dem gerade gehörten Simon Strauß zu seinem Ende. Endlos hingegen sind bekanntlich die Weiten des Weltraums, in die gleich die ohnehin weitblickenden Kollegen von Forschung aktuell schauen werden. Außerdem hören Sie nach den nun folgenden Nachrichten einen Beitrag über Mobbing im Labor. Die Moderation hat Britta Fecke, unter Mikrofon des Büchermarktes, verabschiedet sich von Ihnen, Jan Drees.